Holz splittert, als der eiserne Rambock zum zweiten Mal gegen die Tür kracht. Ein dumpfes Donnern, dann springt sie aus den Angeln. Mit angelegtem Maschinengewehr stürmen die Polizisten vorwärts. Schusssichere Weste, Helm, die Gesichter vermummt. Volle Kampfmontur, Robocop-Style. Drinnen Zwielicht, aufgewirbelter Staub im spärlichen Sonnenlicht, das durch die Fenster dringt. Ein Mann in Badelatschen wird von den Robocops zurückgedrängt und an die Wand gestellt. Sein Wohnraum verdächtig luxuriös für die Gegend. Es gibt kunstvoll eingebaute bunte Deckenlampen, Polstermöbel und breite Betten und zwei Tresore. Die allerdings sind leer. Auch sonst finden die Polizisten nichts Konkretes.
Gestern gab es einen Lynchmord. Laut den Informationen, die wir danach eingeholt haben, hält sich der mutmaßliche Auftragsmörder in diesem Sektor auf. Und wir werden weitersuchen und weitersuchen, bis wir ihn finden.
Wir sind mit Coronel Javier Buitron unterwegs in Santa Cruz, einem der vielen Armenviertel aus Erdstraßen, grauen und roten Ziegelhäusern und wild verknoteten Stromleitungen, die sich an die tropisch überwucherten Berghänge von Esmeraldas klammern. Dort, wo Schönheit und Grausamkeit so nah beieinander liegen. Die Provinz im Norden Ecuadors grenzt an den Pazifik und an eines der größten Coca-Anbaugebiete Südamerikas im Nachbarstaat Kolumbien. Das macht sie zu einem strategischen und hart umkämpften Korridor für Mafias, die Ecuador als Drehkreuz für den Drogenexport nach Europa und in die USA nutzen, wo der Konsum boomt und die Preise hoch sind.
Wir haben hier ungefähr 94 Kilometer Grenze mit Kolumbien im Norden. Das ist ein großes Risiko, weil unsere Nachbarn die Drogen hier in Ecuador über die verschiedenen Häfen und Flughäfen exportieren. Mexikanische Kartelle sind hier inzwischen präsent, dann Kämpfer der ehemaligen FARC-Guerilla. Sie alle rekrutieren hier Bandenmitglieder für die Logistik. Die Gewalt ist explodiert.
Ecuador. Ein Land, das früher vor allem für die Galapagos-Inseln, Vulkane und Kolonialstädte bekannt war, führte plötzlich die Gewaltstatistiken Südamerikas an. Und Esmeraldas verzeichnete die höchsten Mordraten im ganzen Land.
En medio de la cancha, en el centro, es un tigre de la organización criminal.
Siehst du da unten auf dem Sportplatz die Zeichnung? Das ist das Logo der kriminellen Bande hier, ein Tiger. Sie nennen sich die Tiguerones. Sie organisieren Entführungen, Erpressungen, Drogenhandel. Immer wieder beschlagnahmen sie Schusswaffen, Sprengsätze und natürlich organisieren sie Auftragsmorde.
Trotzdem trägt Javier Buitron, der Coronel, an diesem Tag keine schusssichere Weste, keinen Helm. Es sei inzwischen alles unter Kontrolle, sagt er. Er hat dafür einen eigenen Kameramann dabei, der die ganze Operation filmt. Auch wie Buitron später noch mit Nachbarn spricht, ihnen die Hand auf die Schulter legt, ihre Kinder tätschelt. Später landet das Ganze auf Social Media. Man muss sich Javier Buitron, also den Coronel, als einen zackigen Mann vorstellen, mit stechendem Blick und schmalen Lippen. Er begann 2022 als Polizeikommandeur von Esmeraldas.
Acht Tage nach meinem Arbeitsbeginn erhielt ich Morddrohungen. Damals gab es hier praktisch keine Orte, die die Polizei oder andere staatliche Institutionen betreten konnten. Kriminelle Organisationen hatten die Kontrolle, wie die Tiguerones und die Los Gangsters, die hier um Territorien kämpften. Sie haben auch Behörden unterwandert, haben Einfluss auf Entscheidungen und auf Personal in der Verwaltung genommen. Man hatte zwei Scharfschützen aus der Stadt Guayaquil geschickt, um Kommandant Javier Buitron zu ermorden.
Doch Kommandant Javier Buitron, der gerne in der dritten Person von sich selbst spricht, bot ihnen die Stirn, wie er erzählt. Harte Hand gegen das Verbrechen, er an der Spitze seiner Truppe, Einsätze von 7 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts, wenig Schlaf, viel Adrenalin und das jeden Tag. Die Mordrate ging anfangs um 40% zurück. Heute ist Buitron Gouverneur von Esmeraldas und im Stadtzentrum der Provinzhauptstadt prangt eine Ehrentafel aus Marmor für ihn. Der Coronel stellt sich andächtig davor und liest sie uns laut vor.
In 5 Monaten wurden mehr als 30 kriminelle Organisationen aufgelöst, mehr als 1.700 Kriminelle hinter Gitter gebracht, 400 Schusswaffen, fast 3 Tonnen Drogen und 100 Sprengstoffkörper gefunden, 54 Fahrzeuge und 160 Motorräder beschlagnahmt.
Esmeraldas, sagt er dann, sei das Beispiel dafür, dass die Politik der aktuellen Regierung funktioniere. Dass der Staat der Gewalt der Drogenkartelle und Gangs nicht machtlos gegenüberstehe, sich die Kontrolle zurückerkämpfen kann. Und genau deswegen bekommt der Coronel in Wahlkampfzeiten auch mehrmals Besuch von Präsident Daniel Noboa. Präsident Daniel Noboa, der 2023 als Interimspräsident nach vorgezogenen Neuwahlen an die Macht kam, hat vor gut einem Jahr einen internen Krieg gegen die sogenannten Narkoterroristen ausgerufen.
Ecuadorianer, die Zeit ist vorbei, in der diejenigen, die des Drogenhandels, der Auftragsmorde und des organisierten Verbrechens überführt wurden, der Regierung diktieren, was zu tun ist.
Die Antwort der Gangster kam binnen Stunden. Autobomben explodierten, Busse wurden in Brand gesetzt. Dann stürmten mehr als 1 Dutzend maskierte Männer mit Pistolen und Sturmgewehren einen der wichtigsten Fernsehsender des Landes in der Hafenstadt Guayaquil während einer Live-Sendung. Noboa schickte das Militär auf die Straßen und in die Gefängnisse. Viele hochrangige Bandenführer wurden seither verhaftet. Korruptionsermittlungen gegen Richter, Polizisten und Anwälte aufgenommen. Die Mordraten gingen anfangs um fast 20% zurück. An diesem Tag steht er, flankiert von Bodyguards, auf einer Bühne im Zentrum von Esmeraldas. Im lilafarbenen Poloshirt, das über die trainierten Oberarme spannt, mit Sonnenbrille. Reggaeton dröhnt aus den Boxen und er tanzt mit. 37 Jahre jung ist Noboa, Sohn eines steinreichen Bananenunternehmers. Er hat fast 5 Millionen Follower in den sozialen Medien.
Die Menschen haben so lange darauf gewartet, dass eine Regierung ihnen Beachtung schenkt, Respekt und Würde entgegenbringt, ihnen Sicherheit garantiert, damit unsere Kinder in Ruhe und Frieden aufwachsen können, arbeiten und studieren können.
Unter seinen Anhängern verteilt er lebensgroße Pappfiguren von sich selbst.
Wir müssen für Daniel Noboa stimmen, weil er die Sicherheit im Land garantiert. Er ist ein Krieger, der das Verbrechen bekämpft. Esmeralda war die gefährlichste Provinz des Landes. Jetzt gehen wir wieder auf die Straße und in Parks. Geschäfte machen wieder auf. Dank unserem Gouverneur und unserem Präsidenten Daniel Noboa. Gracias al coronel Javier Buitrón y a nuestro
presidente Daniel Noboa.
Wir wissen, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber es ist besser geworden. Eine harte Hand und Entschlossenheit sind wichtig. Es gibt hier Minderjährige, die Leute umbringen. Da muss man die Menschenrechte dann auch mal beiseite lassen.
Im Hof der Pfarrgemeinde von Esmeraldas, einem flachen, sandfarbenen Gebäude, neben dem eher tristen Betonbau der Kathedrale sitzen 6 Frauen um einen Tisch und füllen kleine braune Pillen in Plastiktüten. Je 30 pro Tüte, genau abgezählt. Es sind Vitamintabletten, Nahrungsergänzungsmittel für ihre Söhne, die an Tuberkulose erkrankt sind, im Gefängnis von Esmeraldas. 160 Fälle zählen sie damals im Januar. Tatiana Montaños Sohn, 21 Jahre, war einer der ersten, der sich infizierte.
Nur ein paar Monate, nachdem das Militär die Gefängnisse übernommen hat, wurden sie krank. Heute wissen wir, dass man sie 4 Monate lang nur in Unterwäsche im Schlamm hat liegen lassen. Sie mussten auf dem Boden schlafen. Sie wurden mit kaltem Wasser abgespritzt, gefoltert. Essen bekommen sie sowieso nicht richtig. Das müssen wir ihnen bringen. Aber sie haben uns nicht mehr reingelassen, monatelang. Und dann das Tränengas. Immer gab es Tränengas. Tränengas zum Aufwachen, Tränengas in der Nacht. Einige haben das nicht überlebt, die Folter und die Krankheiten.
Allein in den ersten Monaten der Militärintervention würden 13.000 Menschen in die Gefängnisse des Landes gesteckt. Ecuadors Haftanstalten Prekär ausgestattet, völlig überbelegt und verwaltet von korrupten Beamten, gelten seit langem als Keimzellen des Verbrechens. Bei Aufständen und Massakern kamen bis 2023 mindestens 500 Insassen ums Leben. Das Sagen haben dort dieselben Banden, die auch im Rest des Landes für Terror sorgen. Neue Mitglieder rekrutieren sie leicht. Denn hinter Gittern sitzen in erster Linie junge Männer aus armen Vierteln, wie die Söhne von Tatiana Montaño, Marta Arce oder Maria Chila. Keiner älter als 25, die alle irgendwas mit Drogen begangen haben. Martas Sohn beispielsweise half einem LKW-Fahrer, einige Päckchen Kokain von Kolumbien aus über die Grenze zu schmuggeln.
Hier in Esmeraldas ist die Situation hässlich. Es gibt viele Leute, die herumlaufen und den Jungen ins Ohr reden. Die Gangs rekrutieren ja schon Kinder, 12, 13, 14-Jährige, für 5, 10, 20 US-Dollar. Und es gibt ja auch keine Jobs, es gibt keine Ausbildung. Dann werden sie Vater. Wie sollen sie die Frau und die Kinder ernähren, wenn es keine Arbeit gibt? Im Gefängnis sitzen die, die kein Geld haben. Die großen Fische können sich freikaufen, aber wir haben kein Geld.
Tatianas Sohn dealte für ein paar Dollar extra im Viertel mit Drogen. Oder Marias Sohn erfuhr ein Motorrad, von dem aus ein anderer einen Auftragsmord beging.
Mein Sohn war Maurer. Er war kein Heiliger, das sage ich nicht. Er war rebellisch, aber er war ein guter Junge. Irgendwann bekam er einen Anruf. Sie sagten, er solle für sie arbeiten. Er wollte nicht. Er sagte, er sei kein Mörder. Am nächsten Tag nahmen sie ihn mit und hielten vor der Schule seiner Schwester. Sie sagten, entweder er arbeite für sie oder sie würden seine Schwestern töten oder mir etwas antun. Wenige Wochen später kam die Polizei. Sie trat die Tür ein, nachts um 4 oder 5 Uhr morgens, alle vermummt, bis auf Gouverneur Buitron. Er hat uns eine Waffe an den Kopf gehalten, meinem Baby, meiner Tochter, mir. Bastarde, Hurensöhne, sagte er, bevor sie meinen Sohn mitnahmen.
Opfer struktureller Gewalt, absoluter Vernachlässigung des Staates, die sie selbst zu Tätern werden lässt, sagt Pater José Antonio Meso, den in Esmeraldas alle nur den Priester der Gangs nennen, weil er als Gefängnisseelsorger mit Bandenbossen verhandelt hat. Vor allem aber, weil er Menschen wie die Söhne von Marta, Tatiana und Maria nicht im Stich lässt.
Cuando el Estado deja su vacío, la gente tiene que sobrevivir.
Wenn der Staat eine Leere hinterlässt, müssen die Menschen überleben. Und wie überleben sie? Nun, wie sie können. Das hat sich hier besonders in der Pandemie gezeigt. Und wer sind diejenigen, die die Rolle des Staates übernommen haben? Es ist die organisierte Kriminalität. Damit will ich nichts rechtfertigen. Ich verteidige keine Narcos, wie Sie sagen. Was ich verteidige, ist, dass es einen Rechtsstaat gibt. Aber was wir sehen, ist, dass der Staat nicht länger Garant für Rechte ist.
Der Pastor, ein Spanier aus Burgos, der Röhrenjeans, aufgekrempelte Ärmel und die grauen Haare lang trägt, gilt den Behörden in Esmeraldas inzwischen selbst als Terroristenfreund, als Vaterlandsverräter. Seit er gemeinsam mit den Müttern denunziert hat, dass die Politik der aktuellen Regierung die Straßen keineswegs befriedet hat, die Situation in den armen Vierteln und Gefängnissen keineswegs verbessert hat. Im Gegenteil.
Die Übernahme der Gefängnisse war sicherlich komplex. Und es kann auch sein, dass viele Mitglieder der Sicherheitskräfte von der Mafia vereinnahmt werden. Es ist einfach, Kritik zu üben. Aber was machst du, wenn du selbst erpresst wirst, wenn sie drohen, deiner Familie etwas zu tun? Manchmal gibt es auch für sie keinen Ausweg. Aber ich habe erlebt, wie die Dinge anders hätten gemacht werden können. Der Präsident hat von Beginn an klargemacht, dass jegliche Verteidigungsmaßnahme in Anführungszeichen straffrei bleibt. Das ist ein Freibrief für Barbarei.
In der Seitenstraße eines Außenbezirks im Norden Guayaquils steigt ein Mann in Baseballkappe und weißem T-Shirt ins Auto, fährt die Scheiben hoch, sagt, er möchte Marcos Ramirez genannt werden, was aber nicht sein richtiger Name ist. Bis September saß er wegen Dealens im berüchtigten Litoralgefängnis von Guayaquil, hat miterlebt, wie dort das Militär intervenierte und die Kontrolle übernahm. Die neue Ordnung habe nur wenige Monate gedauert, behauptet er heute.
Früher war es die Mafia, die dort herrschte. Heute herrscht das Militär. Das Militär lässt sich für alles bezahlen. Von einer Stecknadel bis zu einer Flasche Whisky. Für Geld gibt es alles. Drogen, Frauen, Waffen. Für ein Kilo Drogen verlangen sie $10.000. Die Militärs haben inzwischen festgestellt, dass das ein gutes Geschäft ist.
Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Aber es deckt sich mit anderen Aussagen von Interviewpartnern, Menschenrechtsorganisationen und Berichten eben von Inside Crime, diesem Think Tank, der zu organisierter Kriminalität forscht. Auch auf der Straße habe die Militarisierung die Macht der Banden nicht gebrochen, sagt beispielsweise auch Renato Rivera, der eine Beobachtungsstelle zur Sicherheitssituation in Ecuador leitet.
Die kriminellen Organisationen haben sich an die Militarisierung angepasst. Einige große kriminelle Gruppen haben Pakte geschlossen. An anderen Orten hat eine Fragmentierung und Zersplitterung der Gruppen stattgefunden, was zu mehr Konflikten führt und damit die Gewalt weiter anheizt.
Die Zahl der Morde bleibt auch nach wie vor auf einem der höchsten Niveaus Südamerikas. Und steigt derzeit wieder an. Allein im Januar 2025 gab es nach offiziellen Zahlen 750 Morde. Das war der blutigste Monat in der Geschichte Ecuadors. Laut offiziellen Zahlen haben außerdem Erpressungen und Entführungen zugenommen. Auf der Straße habe sich die Dynamik verändert, sagt Ramirez, der sich im Gefängnis der größten kriminellen Gruppe des Landes, den Choneros, angeschlossen hat. Heute für sie Missionen durchführt, wie er sagt. Ramirez ist inzwischen Sicario. Das heißt, er ermordet Menschen für Geld.
Es hat uns getroffen, dass es mehr Patrouillen gibt, aber das führt zu mehr Todesfällen. Der Militär und Polizei verlangen hier auf der Straße Bestechungsgeld. Gleichzeitig setzen sie mehr Waffen und Drogen fest. Um das alles zu bezahlen, müssen wir zum Beispiel Entführungen oder Erpressungen planen, um uns zu finanzieren. So funktioniert es.
Die harte Hand Noboa sah mehr Inszenierung als effektive Kriminalitätsbekämpfung, sagt auch die Strafrechtsanwältin Monica Lusaraga aus Guayaquil. Und sie hätten eine brutale Kehrseite.
Heute müssen wir auf der Straße nicht mehr nur kriminelle Banden fürchten, sondern auch die öffentlichen Sicherheitskräfte.
Am Neujahrstag 2025 werden im Süden Guayaquils vier Jungen begraben. Sie heißen Steven, Josué, Ismael und Nehemias. Und sie wurden 11, 14 und 15 Jahre alt. Menschenmassen begleiten den Trauerzug. Sie halten Schilder hoch. Sie waren keine Kriminellen, steht darauf. Sie waren Fußballspieler. Am 8. Dezember 2024 wurden die vier auf dem Nachhauseweg vom Fußballtraining von einer Militärpatrouille angehalten und in deren Pickup mitgenommen. Das belegen Bilder von Überwachungskameras. Ronny Medina, Ende 30, Chicago Bulls Trikot und schwarze Mütze, sitzt am Küchentisch. Darauf, an eine graue, unverputzte Ziegelwand gelehnt, hat er ein großes schwarz-weißes Bild seines lächelnden Sohnes Steven gestellt.
Stellen Sie sich vor, ein Elfjähriger. Sie haben sein Leben genommen, einfach so, weil Ihnen danach war.
Erst Tage später, an Weihnachten, wurden die leblosen Körper gefunden. Rund 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, in einem Mangrovensumpf nahe der Basis der Militärs in Tauda, einem Viertel, das von der Choneros-Bande beherrscht wird. Haben die Militärs sie dort, trotz besseren Wissens, einfach schutzlos ausgesetzt? Dazu offensichtlich unbekleidet? Oder geht ihre Verwicklung in die brutale Tat noch weiter? Die Ermittlungen laufen noch. Die Staatsanwaltschaft erhob jedoch bereits Anklage gegen die Soldaten wegen gewaltsamen Verschwindenlassens. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Fernando Bastias vom Komitee für Menschenrechte aus Guayaquil sagt, das sei kein Einzelfall.
Das Verschwinden der vier Kinder ist kein isoliertes oder spontanes Ereignis. Es ist kein Verfahrensfehler von 16 Soldaten. Es ist das Ergebnis einer Politik, die ihnen die Sicherheit gibt, dass sie für illegales Handeln keine Konsequenzen fürchten müssen.
27 Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen zählt die Nichtregierungsorganisation, seit die Regierung Anfang 2024 den internen Krieg ausrief. Die meisten davon waren junge Männer aus armen Verhältnissen, oft Afro-Ecuadorianer, wie auch die vier Jungen. Stevens Vater Ronny kämpft, wie die meisten hier, mit einem prekären Job für das Auskommen der Familie. Erst schleppend und nur aufgrund des medialen Drucks kommt Bewegung in die juristische Aufarbeitung des Falls. Unterdessen nahm die Polizei alias Momo fest. Er ist einer der Anführer von Los Águilas, eine kriminelle Organisation, die wiederum Teil von Los Choneros ist. Ein Zeuge behauptet, er soll den Mord der Kinder angeordnet haben. Nun muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie die Soldaten wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit anklagt. Noboa, der von Journalisten immer wieder auf den Fall der vier Kinder angesprochen wurde, hat sich nie bei den Familien gemeldet.
Dieser Mann ist ein Rassist und Heuchler. Deshalb zeigt er sein Gesicht nicht. Zuerst war ich einverstanden, dass er die Militärs auf die Straße geschickt hat. Denn es gibt viel Kriminalität, viele Mafias, viele Tote. Ich sagte, das Militär wird die Ordnung wiederherstellen. Aber ich habe mich geirrt. Unschuldige sterben. Sie haben dem Militär freie Hand gegeben, mit Zivilisten zu machen, was sie wollen.
Noboa machte inzwischen Schlagzeilen, weil er angekündigt hatte, mit dem Gründer der umstrittenen Söldnergruppe Blackwater zusammenarbeiten zu wollen. Seine Politik der harten Hand genießt weiterhin hohe Popularität.
Jubel und Autokorsos mit lila Flaggen, den Farben von Daniel Noboa. Ecuadors amtierender Präsident konnte die Stichwahl für sich entscheiden. Er hatte die Ergebnisse von seiner Hacienda aus, im Küstenort Olón, verfolgt. Dieser Tag ist historisch, auch dieser Sieg ist historisch. Ein Sieg mit mehr als 10 Punkten Vorsprung, ein Sieg mit mehr als 1 Million Stimmen. Lässt keinen Zweifel daran, wer der Gewinner ist, den dieses neue Ecuador gesucht hat. Im ersten Wahlgang lieferten sich die Linke Luisa González und Daniel Noboa noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch bei der Stichwahl nun war es überraschend klar. Noboa holte fast 56%, González fiel auf 44% der Stimmen zurück. Die Nationale Wahlkommission bestätigte die Ergebnisse. Die Unterlegene, die aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa stammt, spricht allerdings von Wahlbetrug und verlangte eine Neuauszählung. Ich werde es ganz deutlich sagen, im Namen der Männer, Frauen, Kinder und jungen Menschen, die ich vertrete und die wir vertreten. Wir erkennen die vom Nationalen Wahlkomitee vorgelegten Ergebnisse nicht an. González, 47, Anwältin und alleinerziehende Mutter, wollte sich für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Ihr politischer Ziehvater ist Rafael Correa, einstiger Präsident von 2007 bis 2017. Und das war mehr Fluch als Segen. Correa lebt im Exil und wurde in Abwesenheit wegen Korruption verurteilt. Noch immer polarisiert er das Land wie kein zweiter. Für viele ist Correa ein autoritärer, korrupter Caudillo, der mit Mafias paktierte. Für andere, wie Tayana Casas, die nun niedergeschlagen auf der Wahlparty von Luisa González in Quito sitzt, steht er allerdings für eine goldene Zeit. Ecuador erlebte damals, ab 2007, einen Boom gestützt auf Öleinnahmen. Die Armut sank, die Wirtschaft wuchs. Das Problem ist, dass die Menschen vergessen, was wir während Correas Amtszeit erreicht haben, auch aufgrund von Fake News und Schmutzkampagnen. Damals hatten wir eine hochwertige, kostenlose und angemessene Gesundheitsvorsorge und Bildung und ein anständiges Leben. Aber was folgte, waren 8 Jahre unter Recht Regierungen, in denen alles abgebaut wurde. Wir sind sehr traurig, denn wir glauben, dieses Land hätte einen Wandel gebraucht, aber wir hoffen trotzdem weiter auf bessere Zeiten. Nun haben die Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer Noboa für 4 weitere Jahre im Amt bestätigt.
Und ein langfristiger Plan zur Bekämpfung der eigentlichen Ursachen der Kriminalität in Ecuador, der extremen sozialen Ungleichheit, der Korruption und der Vetternwirtschaft, ist nicht in Sicht. Die Milliarden aus dem boomenden Kokainkonsum, auch aus Europa, heizen die Gewaltspirale weiter an.
RBB 24 Inforadio Spezial.